Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns gemeinsam ein Gefühl an, das, glaube ich, jeder von uns kennt, über das aber kaum jemand offen spricht. Sozialneid. Und da bin ich in Ihren Quellen über eine Frage gestolpert, einen echten Widerspruch. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns immer zu Höchstleistungen antreibt. Warum also reagieren wir so oft mit Missgunst, wenn es dann jemand wirklich schafft? Wir wollen dieses, ja, zutiefst menschliche Phänomen heute mal ein bisschen beleuchten. Und als Grundlage dient uns ein Text, der auf ein Gedicht von Horst Winkler eingeht. Das trifft es einfach perfekt. Hören Sie mal rein. Hast du Erfolg, weil dir was glückt? Dann glaube nicht, dass alle Leute sich für dich freuen wie verrückt. Der Neid macht immer fette Beute. Puh, das ist schon eine ziemlich harte Feststellung, oder? Packen wir das mal aus. Dieses Gedicht, das führt mich direkt zu dem Paradoxon, das Ihre Unterlagen beschreiben. Einerseits diese Aufforderung, sei ehrgeizig, gib alles. Aber andererseits scheint es so eine unsichtbare Grenze zu geben. Wenn man die durchbricht, wird die Luft dünn. Wie erklärt die Analyse das?
Wissen Sie, was ich daran so unglaublich spannend finde? Es ist diese psychologische Erklärung dahinter. Die Analyse beschreibt es im Grunde als eine Art Spiegeleffekt.
Ein Spiegel?
Genau. Der Erfolg einer anderen Person, sagen wir eine Beförderung oder ein toller Urlaub, ist selten nur eine neutrale Information. Er wird für uns selbst unweigerlich zu einem Spiegel. Und der zeigt uns unsere eigene Situation.
Und vermutlich nicht nur das Gute.
Eben, er zeigt nicht nur, was wir erreicht haben, sondern vor allem, was wir vielleicht nicht erreicht haben.
Die eigenen verpassten Chancen, die Träume, die man mal hatte.
Ganz genau. Der Erfolg des anderen hält uns unbewusst vor, wo wir selbst stehen oder eben nicht. Und dieser leise Schmerz, dieses Gefühl von »ich komme nicht voran«, das ist der perfekte Nährboden für Neid. Dieser soziale Vergleich ist eine unglaublich mächtige Kraft. Wir sind halt soziale Wesen.
Und das macht es so persönlich. Man hat ja diese Erwartung, man arbeitet hart für etwas, erreicht ein Ziel und hofft insgeheim auf so ein...
Ein kollektives High-Five.
Ja, genau das. Man möchte die Freude teilen. Aber was man stattdessen bekommt, und das beschreiben Ihre Quellen sehr gut, ist dieses unterkühlte »Schön für dich«. Man spürt doch förmlich diese unausgesprochene Frage im Raum, warum du und nicht ich?
Ja, und das ist so schmerzhaft, weil es an unserem Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit rüttelt. Ein Erfolg sollte uns ja eigentlich Bestätigung geben.
Und stattdessen fühlt es sich an wie eine Ausgrenzung.
Genau. Die Botschaft, die ankommt, ist, dein Erfolg stört das Gleichgewicht in der Gruppe. Das kann das Hochgefühl eines Erfolgs, also das kann es komplett zunichte machen.
Quellen zeigen doch, dass es auf der großen öffentlichen Bühne erst richtig eskaliert.
Ja, da wird's potenziert. Im Privaten wird Neid ja oft noch irgendwie versteckt. Aber in der Öffentlichkeit gegenüber Prominenten, da entlädt er sich oft völlig hemmungslos. Die Distanz macht es leichter, die eigenen Frustrationen auf diese Person zu projizieren.
Da haben Sie ein super Beispiel in den Unterlagen. Taylor Swift. Die Frau bricht alle Rekorde, müsste eigentlich gefeiert werden. Stattdessen liest man nur über den Kerosinverbrauch ihres Jets. Oder über ihr Liebesleben. Es ist, als würde man gezielt nach Fehlern suchen, die mit ihrer eigentlichen Leistung, mit der Musik, gar nichts zu tun haben.
Genau das ist der Mechanismus. Man greift nicht die Leistung an, die ist ja oft unangreifbar. Es ist schwer zu argumentieren, dass ihre Musik schlecht ist, wenn Millionen sie hören.
Also sucht man sich andere Angriffsflächen.
Eben, Nebenschauplätze. Der Jet, eine unglückliche Aussage, die Partnerwahl. Das ist eine Taktik, um die Person vom Podest zu holen. Die Analyse nennt das das Podestansägen. Man kritisiert die Details, um das große Ganze ins Wanken zu bringen.
Und bei Cristiano Ronaldo, dem anderen Beispiel, ist es ja fast das Gegenteil. Da ist es nicht der gesuchte Fehler, sondern die Perfektion selbst, die provoziert. Seine Disziplin, sein Wille. Das ist ja eigentlich bewundernswert. Warum wird ihm das so oft negativ ausgelegt?
Weil seine Perfektion für viele wie eine ständige, eine Anklage wirkt. Ronaldo ist quasi die personifizierte Botschaft, du könntest mehr aus dir machen.
Ah, okay.
Jeder Salat, den er isst, jedes Extratraining, das ist eine stille Erinnerung an die eigene Bequemlichkeit. Und weil diese Auseinandersetzung mit sich selbst unangenehm ist, richtet man die Wut nicht gegen sich, sondern gegen den Auslöser. Sein Erfolg ist eine Provokation, weil er keine Ausreden mehr zulässt.
Das bringt mich zum dritten Beispiel, zu Boris Becker. Das ist im deutschen Kontext vielleicht am aussagekräftigsten. Mit 17 ein Nationalheld. Der personifizierte Traum. Aber als dann die Probleme kamen, die privaten, die finanziellen, da war die Reaktion der Öffentlichkeit nicht Mitleid, sondern?
Schadenfreude. Eine fast schon gierige Schadenfreude.
Ja, als hätte man nur darauf gewartet.
Der Fall Becker ist wirklich exemplarisch. Er zeigt, wie schnell Bewunderung in Verachtung umschlagen kann. Diese Schadenfreude war so intensiv, weil sich über Jahre so viel Neid angestaut hatte. Auf den Ruhm, das Geld, den Lebensstil. Sein Fall war dann das Ventil.
Man konnte sich endlich sagen, siehst du, am Ende scheitert er noch tiefer als wir.
Genau. Und all diese Beispiele führen uns zu einem Konzept, das die Quelle als das Tall Poppy Syndrome bezeichnet.
Das Syndrom der hohen Mohnblume.
Exakt. Die Mohnblume, die am höchsten wächst, die über alle anderen hinausragt, die wird als erste gestutzt.
Nicht, weil sie schlecht ist, sondern einfach, weil sie aus der Reihe tanzt.
Richtig. Weil sie die Einheitlichkeit des Feldes stört. Wir sind als soziale Wesen darauf getrimmt, den Zusammenhalt zu wahren. Ein überragender Erfolg stört dieses Gleichgewicht. Also wird die Person symbolisch geköpft, damit alles wieder auf einem Niveau ist. Wir ertragen es anscheinend nur schwer, wenn jemand zu hoch hinaus will.
Okay, wenn ich das alles zusammennehme, das Gedicht, den Spiegeleffekt, das Tall Poppy Syndrome, das klingt ja wahnsinnig zynisch. Ist die Lehre daraus jetzt, dass man seinen Erfolg am besten versteckt, nur um das soziale Umfeld nicht zu verärgern? Das kann es doch nicht sein.
Das wäre in der Tat eine Kapitulation. Und die Analyse deutet da auch auf eine viel tiefere Lesart hin. Vielleicht geht es gar nicht darum, den Erfolg zu verbergen, sondern ihn für sich selbst neu zu definieren.
Wie meinen Sie das?
Was, wenn der wahre Maßstab für Erfolg gar nicht die Zahl auf dem Kontoauszug ist oder die Position auf der Visitenkarte? Was, wenn der wahre Erfolg sich daran misst, wie viele Menschen bei ihrer Erfolgsnachricht anrufen und sich ehrlich, laut und ohne jeden Hintergedanken mit ihnen freuen?
Das dreht die Perspektive komplett um. Dann wird der Neid der anderen zu einer Art Filter.
Genau, ein Filter für echte Freundschaft. Und dann wird aus der Warnung im Gedicht plötzlich ein Kompass für authentische Beziehungen.
Man lernt, genau hinzuhören.
Man lernt zu unterscheiden zwischen dem höflichen Glückwunsch und dem begeisterten Wahnsinn, erzähl alles. Es geht darum, ein Gespür dafür zu entwickeln, wer mit einem nach oben schaut und sich inspirieren lässt und wer nur darauf wartet, dass man wieder fällt. Diese Unterscheidung zu treffen, ist vielleicht eine der wichtigsten sozialen Fähigkeiten überhaupt.
Man misst den Erfolg also nicht mehr am Applaus der Masse, sondern an der Qualität des Applauses von ganz wenigen. Das ist eine komplette Neuausrichtung.
Weg von äußeren Maßstäben hin zur Qualität der eigenen Beziehungen. Und genau da kommt das Gegenkonzept ins Spiel, das Ihre Quellen dem Neid gegenüberstellen. Die Mitfreude.
Die Mitfreude.
Sie wird als die höchste Form der emotionalen Intelligenz beschrieben. Und denken Sie mal darüber nach, sich für jemanden zu freuen, dessen Erfolg einem den eigenen Mangel vor Augen führt.
Ich, das erfordert ein enormes Selbstbewusstsein.
Absolut. Sich vom Erfolg eines anderen nicht bedroht, sondern inspiriert zu fühlen, das ist eine echte Leistung. Das wirft die Frage auf, wie oft entscheiden wir uns denn aktiv dafür?
Dieser Gedanke der aktiven Entscheidung, der ist entscheidend. Es ist ja oft ein Reflex, dieser kurze, gemeine Stich des Vergleichs. Ihre Analyse beschreibt das sehr bildhaft. Wenn man von einem Erfolg hört, gibt es diesen einen winzigen Moment, bevor das Raubtier Neid zuschnappt.
Ja, und in genau diesem Moment liegt die Freiheit.
Da liegt die Wahl.
In diesem Moment stellt man die innere Weiche. Gehe ich den Weg des Vergleichs, der unweigerlich zu Frust führt, oder wähle ich bewusst den Weg der Mitfreude, der mit dem Gedanken, wie großartig ist das für dich, startet?
Das ist dann ein Training für den Charakter.
Ja. Es ist die Entscheidung, sich nicht als Konkurrent in einem Nullsummenspiel zu sehen, bei dem der Gewinn des einen der eigene Verlust ist,
sondern als Teil eines Umfelds, in dem der Erfolg eines Einzelnen alle mitzieht.
Ganz genau. Und das hat einen positiven Ausgang für beide Seiten. Der Erfolgreiche muss seine Freude nicht unterdrücken und der Mitfreunde nimmt positive Energie mit, anstatt sich von Neid herunterziehen zu lassen. Ein Umfeld, das von Mitfreude geprägt ist, feiert Leistung, anstatt sie zu bestrafen. Das ist der Boden, auf dem alle wachsen können.
Fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse für Sie noch einmal zusammen. Sozialneid ist mehr als nur Missgunst. Es ist eine Emotion, die uns wie ein Spiegel unsere eigenen unerfüllten Wünsche zeigt. Die Lehre aus Ihren Quellen und dem Gedicht ist aber nicht, sich kleiner zu machen. Es ist eine Aufforderung, Erfolg neu zu definieren, weg von Statussymbolen hin zur Qualität Ihrer Beziehungen. Es geht darum, echte Verbündete zu erkennen und die Mitfreude aktiv zu praktizieren. Als eine bewusste Entscheidung, die vor allem einem selbst gut tut.
Und für alle, die tiefer in diese Gedankenwelt eintauchen möchten, das zentrale Gedicht, das uns heute begleitet hat, stammt von Horst Winkler. Man findet mehr seiner Werke auf seiner Website verschmiede.de.
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen letzten Gedanken mitgeben, der auf Ihre Analyse aufbaut. Wenn Mitfreude eine bewusste Entscheidung ist, was sagt es dann über unsere Beziehungen oder vielleicht auch über uns selbst aus, wenn wir merken, dass Neid unsere erste, unbewusste Reaktion ist? Vielleicht ist der Neid, den wir spüren, nicht nur ein Spiegel für verpasste Chancen? Vielleicht ist er auch ein Kompass, der uns ganz genau zeigt, wo unsere eigenen Unsicherheiten und unsere wahren, noch unerfüllten Wünsche liegen.